Panorama.
Guten Abend. Während die österreichische Fluglinie Auer mit heftigen Turbulenzen kämpft, scheint es ihrem Heimatflughafen Wien-Schwechat recht gut zu gehen. Saftige Wachstumsraten, mitunter sogar im zweistelligen Bereich, und ein intensives Ausbauprogramm haben die letzten Jahre geprägt. Und so soll es auch weitergehen, wenn es nach dem Willen der Flughafenbetreiber geht. Dass sich etwas ändern muss, meinen hingegen all jene, die sich vom immer stärker werdenden Flugverkehr in ihrer Lebensqualität massiv beeinträchtigt fühlen. Sie argumentieren, die Geschäfte des Flughafens gingen auf ihre Kosten. Ärger mit Flugzeugen, so lautet der Titel der folgenden Reportage von Andreas Zingel.
Der Flughafen Wien-Schwechat. Begonnen hat alles im Mai 1938 mit einem Spatenstich, den Luftwaffenchef und Reichswirtschaftsminister Hermann Göring persönlich durchführte. Schwechat sollte für die deutsche Luftwaffe einer von 10 neuen Fliegerhorsten rund um Wien werden. Ein Jahr später konnte der Betrieb bereits anlaufen und unter anderem wurden hier jene Flugzeuge flugtauglich gemacht, die in einem geheimen Bergwerk in Hinterbrühl bei Wien produziert wurden. An der 1,5 Kilometer langen Rollbahn betonierten über 2000 Zwangsarbeiter aus dem KZ Mauthausen mit. Nach der Eroberung des Flughafens durch die sowjetische Armee im April 1945 wurde der Flughafen vor allem von der britischen und der französischen Besatzungsmacht genutzt. Der eigentliche Beginn der österreichischen zivilen Luftfahrt war erst 1954. Da wurde die Flughafenbetriebsgesellschaft gegründet. Und wenige Jahre danach wurde die Startbahn verlängert, ein Flughafengebäude errichtet, die entsprechende Infrastruktur für einen Flugbetrieb hergestellt. In den frühen 1970er Jahren wurde schließlich eine zweite Piste dazu gebaut. Einem stetigen Wachstum des Flugverkehrs sollte nichts mehr im Wege stehen. Ende der 1980er Jahre wurden bereits mehr als 5 Millionen Passagiere pro Jahr in Schwechat gezählt. Heute sind es mittlerweile um die 20 Millionen. Der Flughafen wächst und wächst. In den letzten 10 Jahren ganz besonders. Im September 2005 wurde der neue Flugsicherungstower eröffnet. Mit seinen 109 Metern ist er der höchste in Europa und weltweit der vierthöchste seiner Art. Und ein demnächst eröffneter sogenannter Skylink erhöht die Abfertigungskapazität um ein schönes Stück. 1 Milliarde Euro wurde in den letzten 10 Jahren investiert. Wachstum ist ein zentraler Aspekt in der Firmenphilosophie des Flughafens. Wachstum werde als Garant für bewusste Nachhaltigkeit zum wichtigsten Erfolgsfaktor. So steht es im Geschäftsbericht des Flughafens. Wachstum sei, so der Bericht, ein Gebot der Evolution. Die jüngsten Wachstumsprognosen mussten jedoch nach unten korrigiert werden. Von 8% auf 6%. Brigitte Pongratz ist die Sprecherin der Flughafen AG. Sie erkennt nur einen kurzfristigen Einbruch aufgrund der momentanen Finanzkrise.
Wir gehen langfristig, so wie auch die internationale Luftfahrt, von einem Wiedererholen aus. Also auch wenn es jetzt kurzfristig Einbrüche und auch teilweise Rückgänge gibt bei den Verkehrszahlen. Also Sorgen muss man sich jetzt nicht unbedingt machen.
Bei der Gruppe der über 50-Jährigen ist eine enorm hohe Rate in 12-Achsing an Menschen, die an einer Hypertonie leiden. Unverhältnismäßig mehr, als das in anderen Gebieten und im Durchschnitt von Österreich ist.
Die Ärztin Jutta Lied wohnt in unmittelbarer Umgebung des Flughafens Wien-Schwechat. Ob es der Fluglärm ist, der den Menschen hier zu schaffen macht, oder die Abgase der Flugzeuge, der Flugverkehr wurde, laut Jutta Lied, in dieser Gegend zu einem ernsten Gesundheitsproblem. So sei nachzuweisen, dass das Risiko für Karzinome im HNO-Bereich hier größer sei als im österreichischen Durchschnitt. Seit 200 Jahren lebt ihre Familie schon hier. Sie selbst ist ebenfalls hier aufgewachsen. Richtig leiden konnte sie die Flugzeuge nie. Schon in ihrer Schulzeit im Gymnasium, erinnert sie sich, musste der Unterricht immer wieder aufgrund des Fluglärms unterbrochen werden. So richtig zur Belastung wurde der Flugverkehr vor ca. 15 Jahren. Mittlerweile sei kein normaler Dialog im Garten mehr möglich. Lärmschutzfenster seien zwecklos, das ganze Haus vibriere. Es beginnt zeitig in der Früh und hört spät am Abend auf. Und in der Nacht sind es zwar nur wenige Flugbewegungen, aber gerade diese einzelnen Ereignisse sind besonders unangenehm, wenn man plötzlich aus dem Tiefschlaf gerissen wird. Ein vom Flughafen durchgeführtes Mediationsverfahren konnte ihre Situation nicht verbessern.
Ich glaube, das einzig wirklich seriöse Ergebnis dieses Mediationsverfahrens wäre gewesen, wenn man sich eingestanden hätte, dass ein solches Verfahren ein solches Problem nicht bearbeiten kann. Ein anderes Ergebnis ist nicht seriös, ja? Weil die Mediatoren wurden vom Flughafen bezahlt. Würden sie sich scheiden lassen und eine Mediation machen, wenn ihr Partner, von dem sie sich gerade scheiden lassen, den Mediator bezahlt? Wohl kaum. Es war von vornherein klar, was da rauskommen muss. Ja? Der Vollausbau des Flughafens ist während des gesamten Mediationsverfahrens gelaufen. Das ist völlig gegen jede Norm innerhalb einer Mediation. Da hat alles zu ruhen, bis die Mediation entschieden ist. Erst dann kann sozusagen weiter disponiert werden. Und letztendlich ist das Ergebnis gewesen so, dass die Vertreter der Politik und der Flughafen haben sich darauf geeinigt, das zu machen, was sie von Anfang an wollten, nämlich den Flughafen maximal auszubauen.
Sie sei einen anderen Weg gegangen, so Jutta Leth, und zwar zu Gericht. Immerhin sei ihr Grundstück aufgrund der Lärmbelastung weniger wert. Das ließe sich auch belegen. Man brauche nur den Immobilienmarkt anzuschauen. Und sie hofft nicht nur, dass ihr vor Gericht Recht gegeben wird, sondern dass andere ihrem Beispiel folgen werden.
Nur dann macht diese Klage einen Sinn, weil ich habe die ja nicht eingebracht, damit ich einen finanziellen Vorteil habe, sondern mein Anliegen ist, dass die Menschen, die hier seit Generationen leben, die sich hier in ihrer Lebensarbeitszeit etwas aufgebaut haben, ein Recht haben, adäquat entschädigt zu werden. Weil bis jetzt ist es so, dass die einzigen Gewinner die Shareholder des Flughafens sind. Und die ganzen negativen Seiten, die Gesundheitsschäden, die Emissionen, den Lärm und auch die Wertminderung tragen die einzelnen Anrainer und Bürger. Und das finde ich ungerecht und eigentlich einem Rechtsstaat nicht würdig.
Fluglärm kann krank machen. Das ist so wie bei allen anderen Lärmarten immer der Fall. Lärm ist ein Stressfaktor und es hängt von vielen einzelnen Faktoren ab, ob er belästigend wirkt, ob er gesundheitsgefährdend wirkt oder ob er gesundheitsschädigend wirkt.
Lärm sei ein sehr komplexes Thema, so der Wiener Umweltmediziner Hans-Peter Hutter. Da könne man nicht einfach eine Zahl bestimmen und sagen, alles, was über einen bestimmten Wert hinausgeht, sei schädlich. Und was darunter bleibt, sei unbedenklich. Die Intensität des Schalls sei nur ein Faktor von vielen. Dazu komme die Dauer, die Häufigkeit, die Tageszeit, die Erwartungen, die persönliche Einstellung zum Lärmverursacher und nicht zuletzt die eigene Empfindlichkeit. Ganz besonders wichtig sei, so Hans-Peter Hutter, die Nachtruhe.
Und selbst innerhalb der Nacht gibt es dann noch Unterschiede. Es ist ein Unterschied, ob Sie jetzt zum Beispiel zwischen 0 Uhr und 1 Uhr fliegen oder zum Beispiel zwischen 3 und 5 Uhr.
Mit der Lärmbelastung einher gehen ganz typische Krankheitsbilder.
Lärm wirkt auf das Nervensystem, Lärm wirkt auf das Hormonsystem und dementsprechend sind natürlich auch die Wirkungen ganz im Vordergrund stehen, abgesehen von den Belästigungswirkungen, wo es eben Beeinträchtigung des emotionalen Befindens gibt, bis hin zu geistiger Leistungsfähigkeit, Einbrüchen. Da gibt es als wesentlichen Punkt die Herz-Kreislauf-Problematik. Man weiß, dass eben es zu Blutdruckschwankungen kommt, das heißt Erhöhung des Blutdrucks. Und letztendlich sind es Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die dann im Zentrum stehen, bis hin zu Herzrhythmusstörungen. Also das sind ganz gravierende Fälle. Aber man weiß auch, dass Lärm, zum Beispiel weiß man das vom Straßenverkehrslärm, im Zusammenhang steht mit einer höheren Häufigkeit, ab einem gewissen Schallpegel, mit Herzinfarkten.
Internationale Studien würden belegen, dass der Medikamentenverbrauch mit der Nähe zu Flughäfen zunehme. An erster Stelle jene Medikamente gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und abgesehen vom Lärm gibt es auch noch die Emissionen von Schadstoffen. Den höchsten Kerosinverbrauch hat ein Flugzeug in den ersten Minuten beim Start. Dementsprechend enorm sind die Emissionen. Insbesondere die ultrafeinen Partikel sind es, die den Menschen Probleme bereiten. Den direkten Anrainern interessanterweise nicht so sehr, denn, so Hans-Peter Hutter, Die Feinstaubpartikel werden erst einmal in die Luft hochgeschleudert und breiten sich dann über ein größeres Gebiet aus. Beeinträchtigungen der Lunge und des Herz-Kreislauf-Systems können die Folge sein.
Was sie noch können, ist, und das ist eine Studie, die heuer rausgekommen ist, sie beeinflussen auch die geistige Fähigkeiten, auch das Denkvermögen.
Ob Lärm oder Schadstoffe oder etwas anderes. All jenen, die sich tagtäglich über zu viele Flugzeuge ärgern müssen, gibt der Umweltmediziner Hans-Peter Hutter einen Tipp.
Es ist wichtig, sich zu engagieren. Das heißt, wenn ich mit etwas nicht einverstanden bin, aber das gilt ja nicht nur als für Flughäfen, sondern es gilt für Straßen, Neubauten etc. auch. Es ist Engagement wichtig und es ist auch eine Bürgerinitiative. Bürgerinitiativen haben eine wichtige Funktion in so einem Verfahren, ganz einfach deswegen, weil sie eben mit den lokalen Gegebenheiten, so wie es sich dort abspielt, am besten Bescheid wissen und auch dann etwaigen Gutachtern mit ihren Hinweisen oder auch mit ihren Fragestellungen doch gewissen kritischen Zugang verschaffen. Vorausgesetzt, der Gutachter ist jetzt kein Dolm und dem ist das alles wurscht, was andere sagen. Soll ja auch vorkommen.
Alfred Höllriegel engagiert sich. Und zwar mit der Arbeitsgemeinschaft von Bürgerinitiativen und Siedlervereinen gegen Fluglärm. Viele Abende hat er schon bei diversen Diskussionsveranstaltungen verbracht. Erst beim Mediationsverfahren selbst und seither bei dem daraus hervorgegangenen sogenannten Dialogforum. Ein Ergebnis sei, so Alfred Höllriegel, dass in der Nacht weniger geflogen werde und das Lärmschutzprogramm.
Es ist auf jeden Fall dramatisch. Also es gibt Zonen, Lärmzonen um den Flughafen, die sehr dramatisch sind. Und da gibt es auch im Zuge des Mediationsverfahrens wurde da dieses Lärmschutzprogramm erarbeitet, wo schon Fortschritte gemacht werden, also wo schon Fenster einbotten und so weiter sind. Die Leute sind geteilter Meinung. Ne? Es ist so, dass die Leute, die Fenster kriegen, wirklich und Ruhe haben, dann wesentlich zufriedener sind wie vorher. Ne? Jetzt könnte man sagen, es ist nicht wirklich das Gelbe vom Ei, wenn man jetzt sich einsperren muss. Ne? Aber die AG hat keine andere Lösung gesehen. Es gibt da gesetzlich nicht wirklich eine Möglichkeit, dass man da irgendwo anders ansetzen könnte. Ne?
In mehreren tausend Gebäuden könne man nun auf Förderung von Lärmschutzfenstern hoffen. Die Kriterien für eine Förderung sind relativ schnell erreicht.
Es ist so, dass es ab 54 Dezibel 50% Förderung gibt und ab 57 Dezibel wird es 100% bezahlt.
Ebenfalls Einfluss nehmen konnte man auf die Planung der Flugrouten. Hier hat sich die Situation für manche verbessert. Für andere dafür sind Nachteile entstanden.
Das Problem Leasing, es wurde über Leasing eine Flugroute gelegt, wo es geheißen hat, dass das auf die Lärmentwicklung sich nicht auswirkt, ne, im Mediationsverfahren. Scheinbar ist es aber nicht so gewesen. Ne. Das heißt, es gibt massive Proteste aus Leasing und wir arbeiten daran. Es ist einmal verlegt worden, es ist reduziert worden, aber richtig glücklich ist man noch nicht damit. Ne.
Die Flughafensprecherin Brigitta Pongratz ist stolz auf das Ergebnis des Mediationsverfahrens. Im Dialog mit den Anrainern sei es immerhin gelungen, die Auswirkungen des enormen Verkehrswachstums in Grenzen zu halten.
Wachstum bedeutet nicht unbedingt mehr Fluglärm. Das haben die Zahlen der letzten Jahre gezeigt. Also gerade durch die Arbeit im Dialogforum, die zu Optimierungen bei An- und Abflugrouten und Ähnlichem geführt haben, ist es gelungen, trotz sehr starkem Verkehrswachstum, also Sie wissen, wir sind teilweise sogar zweistellig gewachsen, keinen Zuwachs bei den belasteten Personen, rein aufgrund der Fluglärmzonen belasteten Personen zu haben.
Die Landerouten wurden gebündelt, die Lärmzonen insgesamt verkleinert. Nicht zur Freude jener Menschen, die in den Zonen leben, in denen sich der Flugverkehr erhöht hat. So zum Beispiel in Wien-Liesing oder im Westen der Bundeshauptstadt. Durch die Bündelung, so die Rechtsanwältin Susanne Heger, sei eine Situation entstanden, bei der langsamere Flugzeuge sich schnelleren anpassen müssen und umgekehrt. Das bedeutet, manche Flieger starten vorm Landen noch einmal kräftig durch, andere bremsen. Beides lässt sich deutlich hören. Es sei ein Nullsummenspiel, wo eine Gruppe verliere und die andere gewinne. Das Mediationsverfahren hätte die Bürgerinitiativen gespalten und von rechtlichen Verpflichtungen abgelenkt, so Susanne Heger.
Die Mediation war schlicht und einfach das falsche Forum für die Frage. In der Zeit, in der diese Mediation stattgefunden hat, war schon längst die UVP, die Umweltverträglichkeitsprüfung, überfällig. Und die hätte man machen müssen nach den Vorschriften des Gesetzes. Und da wäre auch klar geregelt gewesen, wer zu beteiligen ist. Beispielsweise haben Bürgerinitiativen, wenn 200 Bürger zusammenkommen per Unterschrift, dann sind sie eine Partei im Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren. In der Mediation hat es derartiges nicht gegeben. Es war ein völlig undurchsichtiges Verfahren. Wer dabei oder nicht dabei war, hat, fragen Sie mich nicht, wer entschieden. Jedenfalls, das Ergebnis hat dann für den Flughafen gepasst und ich denke, das sagt es bereits.
Die Ausbauten der letzten Jahre, erläutert Susanne Heger, hätten eine Umweltverträglichkeitsprüfung erfordert. Das war der Grund, warum sie für insgesamt 27 Bürgerinitiativen eine Beschwerde bei der EU-Kommission eingelegt hat. Man hätte seitens des Flughafens bei der Einreichung sehr wohl nachgefragt, so Brigitte Pongratz. Die niederösterreichische Landesregierung wollte als zuständige Behörde jedenfalls keine UVP-Pflicht erkennen.
Zu dem größten Projekt gibt es einen Feststellungsbescheid des niederösterreichischen Landes, dass keine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig ist. Also wir haben sehr wohl nachgefragt. Es hat eine Beschwerde an die EU-Kommission gegeben und das Ergebnis dieser Beschwerde ist, dass jetzt dieser Umweltverträglichkeitsprüfungsbericht erstellt wird und einer Prüfung unterzogen werden wird und dieses Verfahren läuft jetzt.
Für die Anwältin Susanne Heger hat es zu keinem Zeitpunkt Zweifel gegeben. Die Gesetzeslage wäre mehr als eindeutig gewesen.
Auf österreichischer Ebene war nichts möglich. Die Behörden haben darauf geschaut, dass das auch nach österreichischem Recht einzementiert ist. Das heißt, sie haben schlicht und einfach notwendige Bescheide für den Flughafen erlassen. Für den Skylink ist man sogar so weit gegangen, dass man einen ganz offensichtlichen Gefälligkeitsbescheid ausgestellt hat. Das heißt, ganz einfach rundheraus gesagt hat, dieses Vorhaben ist nicht UVP-pflichtig, obwohl es sich hier um einen gigantischen Terminal handelt mit, ich schätze, ungefähr einer Steigerung der Passagierabfertigungskapazität von etwa 50%. Dieser Ausbau wäre aber auch mit all den anderen Ausbauten, die man gemacht hat, und das waren sehr, sehr viele. Die beiden Landebahnen wurden massiv verbessert mit An- und Abrollwegen versehen. Man hat den Frachtbereich massiv ausgebaut, man hat Parkhäuser dazu gebaut, man hat riesige Vorfelderweiterungen gemacht, das heißt riesige Flugzeugparkplätze geschaffen. Das alles hätte man zusammenrechnen müssen, dann hätte man die UVP-Pflicht x-fach überschritten. Damit es dazu nicht gekommen ist, haben die Behörden schlicht und einfach Einzelbetrachtung, das heißt, sie haben diese Projektteile einzeln angeschaut, haben jedes für sich als nicht UVP-würdig betrachtet und beim Skylink, der ja schon also wirklich ein Megaprojekt ist, allein 17 Andockstellen für Flugzeuge. Da haben sie sich dann sogar so weit hinausgewagt, dass sie klipp und klar gesagt haben, in Bescheidform, das ist nicht UVP-pflichtig.
Die Umweltverträglichkeitsprüfung muss nachgereicht werden. Das ist das Ergebnis des Beschwerdeverfahrens. Die Bauteile, um die es dabei geht, sind allerdings bereits großteils in Betrieb. Das Verhängnisvolle sei, so Susanne Heger, dass der Flughafen zu je 20% den Ländern Wien und Niederösterreich gehöre. Da gäbe es eine Unvereinbarkeit verschiedener Interessen.
Die EU-Kommission war sehr schnell davon zu überzeugen, dass die Richtlinie verletzt wurde, denn die Verletzung ist offensichtlich. Das heißt, es ist hier nicht ein Fall eines Graubereiches, sondern es ist eine ganz eindeutige, massive Verletzung der Vorschriften gegeben. Das heißt, der Flughafen hätte vor etwa 10 Jahren bereits eine Umweltverträglichkeitsprüfung machen müssen. Man muss auch dazu sagen, dass die österreichischen Umweltbehörden in Sachen Flughafen vollständig ausgesetzt haben. Die Umweltanwälte in Wien und Niederösterreich haben sich immer hinter der Mediation versteckt. Sie haben dort brav, geschmeidig mitgemacht. Mir ist nicht ein einziges Mal untergekommen, weder dass der Wiener oder der niederösterreichische Umweltanwalt sich jemals aktiv für die Umwelt und für die Bürgerinteressen eingesetzt hätten. Das heißt, sie haben sich einfach dem politischen Diktat gebeugt und das hat geheißen, der Flughafen muss ausbauen können und da haben sie mitgemacht. Dasselbe gilt auch für die Umweltstadt- und Landesräte, also beispielsweise Frau Uli Siemer, die Umweltstadträtin in Wien, ist auf das Thema Flughafen Wien-Fluglärm absolut nicht ansprechbar. Der Umweltlandesrat Blank in Niederösterreich vertritt heute noch lautstark die These, dass für den Flughafen Wien nie eine Umweltverträglichkeitsprüfung hätte stattfinden müssen. Das heißt, alle für die Umwelt zuständigen Behörden haben die Bürger im Stich gelassen. Die Bürger wurden völlig auf sich selber gestellt und mussten nun schauen, dass sie sich Sachwissen in ihrer Freizeit aneignen, Unmengen an Zeit investieren, um dann gegenüber Flughafen, Austro-Control, Auer und sonstigen Vertretern aufzukommen. Das ist praktisch unmöglich gewesen für die Menschen und so sind sie auch nach der Reihe ausgetreten. Der groß bejubelte Konsens war kein großer Konsens. Der Konsens wurde dann zwischen denen gefunden, die ohnehin immer für den Ausbau des Flughafens waren. Das heißt sozusagen die Aviation Group, also die, die sowieso automatisch auf dieser Seite sind, und die politischen Vertreter.
Ja, wir sehen das natürlich auch aus der jetzigen Sicht. Wie seinerzeit diese Fragen aktuell war, war das Thema UVP-Verfahren natürlich noch viel neuer, als es jetzt der Fall ist. Damals hat es eine Entscheidung gegeben, die Prüfung ergeben, dass eben keine UVP-Relevanz und keine Prüfungspflicht da ist.
Landesrat Josef Planck war zum damaligen Zeitpunkt noch nicht Umweltlandesrat. Heute kann er sich die Entscheidung nur mit fehlender Praxis erklären. Politische Einflussnahme könne er aber ausschließen.
Ich kann nur für die Behörde reden, also die ja viele UVP-Verfahren macht. Wenn man sich die österreichische Statistik anschaut, sieht man, dass die niederösterreichischen Behörden hier wirklich sehr, sehr stark unterwegs sind und die Dinge auch sehr genau und sehr verlässlich abwickeln. Dort zumal hat es eine klare Entscheidung gegeben, aufgrund der Fakten, die dort zur Verfügung gestanden sind. Und diese Entscheidung sozusagen war dann relevant für den weiteren Verlauf dieser Vorhaben. Eine Restunsicherheit bleibt immer bestehen in dem Bereich. Also dass hier Einfluss genommen worden wäre auf das Verfahren oder auf eine Beurteilung, das muss ich ablehnen.
Nachdem ich auch Vorsitzender des Umweltausschusses der Stadt Wien bin, können Sie sicher sein, dass die Kommunikation zwischen der Frau Umweltstadträtin und mir hervorragend und lückenlos klappt.
Wer mit der Wiener Umweltstadträtin Uli Siemer ein Interview zum Thema Flughafen führen will, wird sehr schnell zu SPÖ-Gemeinderat Erich Valentin weitergereicht. Einem, wie er selbst bekennt, klaren Befürworter des Flughafenausbaus.
Also ich bin sicherlich nicht befugt, über die Sympathie und Antipathie von Projekten für die Frau Umweltstadträtin Partei zu ergreifen. Ich weiß nur, dass sie selber nicht sehr gerne fliegt. Das ist das Einzige, was ich dazu beisteuern möchte. Aber alles andere müssen Sie sich selber fragen.
Es hätte viele Verbesserungen gegeben, was die Umweltsituation anbelangt, so Erich Valentin. Angefangen von verbesserter Technik bei den Motoren bis hin zu dem im Mediationsverfahren erarbeiteten Maßnahmen des Flughafens zum Lärmschutz. All das hätte Wirkung gezeigt. Aber die essentielle Frage sei einmal der Wirtschaftsstandort Wien mit all den vielen Arbeitsplätzen. Schließlich müsse man sich Umweltschutz auch leisten können, so Erich Valentin. Und da sei auch eine dritte Start- und Landebahn notwendig.
Wenn ich einen Generalstandpunkt zur dritten Piste und des Flughafens der Stadt Wien ziehen sollte, würde ich sagen, die Stadt Wien hat aufgrund der geopolitischen Interesse als Drehscheibe zum Osten und Südosten, was die Wirtschaftspolitik betrifft, ein enormes Interesse und auch sieht die Notwendigkeit eines funktionierenden Flughafens, weil sonst würden viele Osteuropa-Zentralen nicht mehr in Wien sitzen. Das heißt, neben der ökologischen Frage gibt es natürlich die Frage der Arbeitsplatzsituation, gibt es natürlich die Frage der wirtschaftlichen Weiterentwicklung Wiens als der Drehscheibe zu Ost- und Südosteuropa.
Die Drehscheibe als Stein des Anstoßes. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass eine solche Drehscheibe ein lukratives Geschäft für den Flughafen sein kann. Susanne Heger weiß, wer die Kosten dafür trägt.
Eins ist klar, Wien braucht einen Flughafen und sie werden auch unter den Bürgern, den Betroffenen, den Leuten, die bei den Bürgerinitiativen aktiv sind, niemanden finden, der die Extremposition vertritt, dass der Flughafen zu sperren sei oder klitzeklein zu sein hat. Ich denke, die Lage des Standortes ist eine solche, dass es einfach vom Standort her nicht mehr abgibt als eine internationale Anbindung der Stadt. Aber der Flughafen und die Politiker sind ja viel, viel ehrgeiziger. Sie wollen, dass Wien ein riesiges Drehkreuz ist. Das wurde immer dahin argumentiert, dass sie gesagt haben, wenn man dann nicht massiv ausbaut, dann wird die Austrian Airlines sich nicht entwickeln können. Sozusagen das eine gibt das andere. Interessanterweise haben wir heute die Situation, dass massiv ausgebaut wurde. Der Flughafen konnte machen, was er wollte, und dennoch ist die Auer, wie wir alle wissen, leider sehr schlecht beisammen. Das heißt, dieses Konzept ist offensichtlich nicht aufgegangen, wohl aber hat es gigantische Umweltbelastungen gebracht. Und bis dato versucht der Flughafen und auch versuchen auch die Politiker, die Negativseite der Bilanz nicht zu berechnen. Das heißt, sie weisen nur darauf hin, dass ein Flughafen ein Wirtschaftsmotor ist, dass es da auch eine Kehrseite gibt. Das wird ganz bewusst unterbeleuchtet. Also die Umweltkosten, die werden nicht ermittelt und sie werden absichtlich nicht ermittelt, weil dann könnte man vielleicht zu dem Ergebnis kommen, dass das wirtschaftlich nicht so gut ausschaut.
Der Flughafen hätte schließlich ganz bewusst Transferpassagiere angelockt. Der eigentliche Bedarf an Flugverkehr für den Wirtschaftsraum Wien sei bei weitem abgedeckt.
Das geht so weit, dass eine Airline, die einen Transferpassagier bringt, für diesen einen, jeden einzelnen Passagier 10 Euro Belohnung bekommt. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Das hat man gemacht dafür eben, dass sie kommen, dass dieses Drehkreuz in die Höhe geht. Das hat nichts mehr mit der Anbindung unserer Stadt international zu tun, sondern das ist eben ein ganz bewusstes Anlocken von Flugbewegungen, von Passagieren. Man muss hart sagen, ein bewusstes Anziehen von Umweltbelastung.
Der Verkehrsplaner Michael Schopf ist Professor an der Technischen Universität Wien. In einer jüngst veröffentlichten Studie bestätigt er, dass die bestehenden Kapazitäten des Flughafens noch lange ausreichen werden. Mit 2 Pisten. Wenn es aber um die betriebswirtschaftliche Dimension des Flughafens selbst geht, kann er den Wunsch nach einer dritten Piste nachvollziehen.
Schwechat möchte hier eben mit der dritten Piste sehr gut dastehen. Schwechat würde mit 3 Pisten nur ungefähr eine Auslastung von gut 50% haben. Das heißt, man hat sehr große freie Bereiche, wo man Flüge hinlegen kann und günstige Umsteigezeiten anbieten kann. Also hier liegt vor allem der Grund für die dritte Piste. Für den Lokalverkehr insgesamt wäre eine dritte Piste ohnehin nicht notwendig. Also es geht vor allem um diese Transferpassagiere und für die Passagiere und die Carrier, die sowas anbieten, gute Bedingungen bieten zu können, bietet sich eben diese dritte Piste an. Für den Lokalverkehr beziehungsweise mit geringerer Qualität sozusagen würden auch diese 2 Pisten heute reichen.
Und dass sich die Umweltsituation durch eine dritte Piste verbessern würde, das bezweifelt Michael Schopf.
Die Konfiguration der 2 Pisten, die ja sehr weit auseinander liegen, wurde so gewählt, dass es günstige Anflugsrouten gibt. Das mag schon stimmen, aber trotzdem geht es hier immer nur um relativ kurze Distanzen. Also die Betroffenheit würde sich nicht wirklich verändern. Die höhere Flugfrequenz würde aber vor allem subjektiv wieder sehr stark wirken. Es ist ja für den Einzelnen egal, ob das jetzt vielleicht um 2 Dezibel weniger ist, aber er sieht trotzdem um 20% mehr Flugzeuge und Belästigungen. Da ist eben diese absolute Höhe, die man vielleicht messen kann, aber subjektiv gar nicht wahrnehmen kann, den Lärmunterschied, wieder zweitrangig. Also es geht trotz allem um die Flugfrequenz, die stört ganz einfach. Und schlussendlich geht es beim Lärm um die Empfindung und nicht ums Messen.
Für die dritte Piste gibt es jedenfalls eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Dieses Mal schon bevor gebaut wird. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Über 1300 Einsprüche liegen der Behörde bereits vor. Die versäumte Umweltverträglichkeitsprüfung für die bereits durchgeführten Erweiterungen wird nachgeholt. Das Verfahren ist ebenfalls noch nicht abgeschlossen. Gefeiert wird aber erst nächstes Jahr, aber nicht das Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprüfungen. Auch nicht 70 Jahre Spatenstich durch Hermann Göring.
Es gibt
im nächsten Frühjahr in ein noch viel größeres Jubiläum. In Fischament wird 100 Jahre Luftfahrt im Fischament gefeiert. Und in dieser Tradition sehen wir uns auch.
Flugzeuglärm am Ende eines Berichts von Andreas Zingel, der von Karin Lienordner präsentiert wurde. Das Europa-Journal beschäftigt sich morgen unter anderem mit der Erweiterung des Schengen-Raums vor einem Jahr. Die Grenzregion zwischen Österreich und Ungarn, so bilanzieren beide Länder, ist sicher geblieben. Und im nächsten Journal Panorama am kommenden Montag stellen wir eine Fraueninitiative gegen Terror vor. Elisa Wasch sagt für das gesamte Team Danke fürs Zuhören.
Religion aktuell
mit Roberto Talotta. Papst Benedikt XVI. Hat die Terrorwelle in Mumbai, dem früheren Bombay, verurteilt und ein Ende aller terroristischen Anschläge gefordert. In einer vom Vatikan veröffentlichten päpstlichen Botschaft heißt es heute, das Kirchenoberhaupt sei tief besorgt über den Ausbruch der Gewalt in der indischen Wirtschaftsmetropole. Er spreche den Familien der Getöteten sein tief empfundenes Mitgefühl aus. In einem Telegramm an den Erzbischof von Bombay, Kardinal Oswald Gracias, fordert der Papst, alle Terrorakte müssten sofort gestoppt werden. Die 14 im Ökumenischen Rat vertretenen christlichen Kirchen sind gegen die Pläne von Innenministerin Maria Fekter, Patenschaften für Zuwanderer einzuführen. Bei einer Pressekonferenz anlässlich des 5-jährigen Jubiläums des ökumenischen Sozialworts treten die Kirchen erneut für ein Bleiberecht ein, sowie für eine stärkere Regulierung des Finanzmarktes. Wolfgang Klein berichtet.
Die Menschenwürde von Flüchtlingen und Zuwanderern dürfe nicht belastet und beleidigt werden, sagt der Vorsitzende des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich, der ehemalige evangelische Bischof Herwig Sturm.
Hier sind die Kirchen nach wie vor ganz dringend der Meinung, dass es ein Bleiberecht geben muss.
Es brauche in den Fragen Asyl, Migration und Integration endlich ein klares Konzept, denn Österreich sei ein Zuwanderungsland. Von den Patenschaften für Migranten oder Asylwerber, wie sie Innenministerin Maria Fekter vorgeschlagen hat, halten die Kirchen nichts. Hier versuche sich der Staat nur vor der eigenen Verantwortung zu drücken. Und für den Finanzmarkt fordert Sturm angesichts der aktuellen Krise mehr Regulierung und Kontrolle. Die christlichen Kirchen müssten aber auch darauf achten, dass sie das Sozialwort in den eigenen Bereichen umsetzen, fordert Pater Alois Riedelsperger, der Koordinator des Sozialwortes.
Wo ich ein großes Problem derzeit sehe, ist, dass die christlichen Kirchen genauso in der Arbeitssituation, in der Beschäftigungssituation unter Druck geraten. Denken Sie an die ganzen Sparprogramme. Ich halte ein zu Tode Sparen gerade bei sozialen und kirchlichen Belangen für alles andere als sinnvoll und vertretbar.
Und der griechisch-orthodoxe Metropolit Michael Steikos betont, wie wichtig das Sozialwort für den ökumenischen Dialog ist.
Die Tatsache, dass in Österreich erstmals die Kirchen des Westens und des Ostens gemeinsam die soziale Lage in den eigenen Kirchen und in der Gesellschaft erhoben und geprüft haben, wird von den in Österreich wirkenden orthodoxen und altorientalischen Kirchen als ein ökumenisches Ereignis betrachtet.
Mehr zum Thema Sozialwort können Sie am kommenden Montag hören in unserem Religionsmagazin Praxis um 21 Uhr auf Ö1. Morgen Abend wird in Wien-Otterkring in einer Kirche ein besonderes Konzert erklingen. Veranstaltet vom sogenannten Religionenforum Otterkring nennt sich die Veranstaltung Klänge des Himmels, Berührung des Herzens und trägt den Untertitel Islamo-christliches Konzert. Es war die Idee von Weihbischof Helmut Kretzel, eine Plattform für Menschen verschiedener Religionen einzurichten, die in einem Wiener Bezirk zusammenleben. Und so entstand im September 2006 das Religionenforum Otterkring, ein Bezirk mit hohem Anteil an Moslems. Wolfgang Bartsch vom Dekanat.
Grob formuliert ist ungefähr so ein Drittel katholisch-christlich, sage ich im weiteren Sinne. Ein Drittel ungefähr, nicht ganz, Muslime und ein Drittel ohne Bekenntnis.
Morgen wird musiziert. Hier das türkische Ensemble Makamane, da die katholische Skola und Orgel. Interessant kann's werden.
Der Hintergrund ist türkische Musik, osmanischer Prägung, Makam-Musik, reicht auch teilweise in die zu viel Tradition hinein, die vielen bekannt ist. In den Proben, die schon sehr interessant geklungen haben, merkt man erst, wie sich diese klassische muslimisch-osmanische Musik doch auch trifft mit der klassischen Kirchenmusik und Orgelmusik und wie das zusammenklingen kann. Nicht, dass jeder seine Lieder spielt, sondern dass man immer versucht, die Lieder des anderen mit den jeweils anderen Instrumenten zu interpretieren.
Die Dialogaktivitäten des Religionenforums sind vielfältig, von offenen Türen in Moscheen und Kirchen über gegenseitige Feiertagsgrüße bis hin eben zu Konzerten.
Es geht ja nicht darum, den anderen zu überzeugen, aber verständlich zu machen, dass er eine Ahnung bekommt, was geschieht hier, und ein Verständnis, was die einzelnen jeweils Gläubigen damit verbinden.
Das Konzert Klänge des Himmels beginnt morgen um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche Maria Namen, Hasner Straße 11. Das war Religion Aktuell, Redaktion Roberto Talotta.
Österreich 1.
19 Uhr. Die Nachrichten mit Lisa Steiner. Nachdem monatelang nicht klar war, ob es einen Prozess gegen die FPÖ-Politikerin Susanne Winter geben wird, steht jetzt auch der Termin fest. Der Immunitätsausschuss des Parlaments hat die Immunität der jetzigen Nationalrätin vor 2 Tagen aufgehoben. Das Landesgericht Graz hat heute mitgeteilt, dass sich Winter am 22. Jänner in Graz vor Gericht verantworten muss. Mehr von Brigitte Reisinger.
Die Staatsanwaltschaft legt Susanne Winter Verhetzung und Herabwürdigung religiöser Lehren zur Last. Winter hatte bei einer Veranstaltung der FPÖ im Rahmen des Grazer Gemeinderatswahlkampfs Anfang des Jahres gesagt, der islamische Prophet Mohammed wäre nach heutigen Maßstäben ein Kinderschänder, weil eine 6-Jährige geheiratet haben soll. Winter selbst sagt, sie begrüße die Aufhebung der Immunität, spricht aber von Politaz. Nur durch die Befassung eines unabhängigen Gerichts könne in ihrer Angelegenheit eine Klarstellung erzielt werden, so die frühere Grazer Stadträtin, die jetzt für die FPÖ im Nationalrat sitzt. Ihrem Fall liege eine Politaz durch verwirrte, selbsternannte Gesinnungswächter zugrunde, so Winter.
Vor Frankreich ist ein Airbus A320 auf einem Testflug ins Mittelmeer gestürzt. An Bord waren 5 Mitarbeiter des Flugzeugbauers. Ob es Überlebende gibt, ist unklar. Frankreich hat die Armee und den Katastrophenschutz mit 2 Booten, einem Flugzeug und einem Hubschrauber zur Absturzstelle geschickt. Nach der Terrorserie in Mumbai mit rund 125 Toten hat die Polizei die Lage noch immer nicht unter Kontrolle. Nach wie vor dürften Terroristen der Gruppe Deccan Mujahedin in mehreren Gebäuden Geiseln halten. Gestern hatten die mutmaßlich radikal-islamistischen Terroristen zeitgleich an mehreren Orten der Stadt Anschläge verübt. Rund 125 Personen wurden getötet, mehr als 300 verletzt. Die 27 EU-Staaten wollen bis zu 10.000 Flüchtlinge aus dem Irak aufnehmen. Das haben die Innenminister bei ihrem Treffen in Brüssel in Aussicht gestellt. Welches Land wie viele Flüchtlinge aufnimmt, wurde allerdings nicht festgelegt. Das sollen die einzelnen Mitgliedstaaten selbst entscheiden. Deutschland hat angekündigt, es wolle bis zu 2.500 Irakern eine neue Heimat bieten. Österreich ist laut Innenministerin Maria Fekter nicht in der Lage, zusätzliche Flüchtlinge aufzunehmen. Auch Südafrika schickt einen Bewerber ins Rennen um die Führung der Internationalen Atomenergiebehörde IAEO. Südafrikas Energieministerin hat heute Abdul Samad Minty für den Posten nominiert. Minty vertrat sein Land jahrelang als UNO-Botschafter in Wien. Bereits im September hatte Japan seinen Wiener UNO-Botschafter als Nachfolger Mohammed El-Baradeis nominiert. El-Baradei verzichtet auf eine 4. Amtszeit als IAEO-Generaldirektor. Russland und Venezuela werden bei der Ölförderung noch enger zusammenarbeiten. Die Präsidenten beider Länder, Dmitri Medvedev und Hugo Chavez, unterzeichneten heute ein dementsprechendes Abkommen. Es sieht vor, dass russische Ölkonzerne Venezuelas staatlicher Ölgesellschaft helfen, neue Ölfelder zu erschließen. Russlands Präsident war heute auf Staatsbesuch in Venezuela. Die Regenkatastrophe im Süden Brasiliens verschlimmert sich. Für heute sind weitere Unwetter vorausgesagt. Schon jetzt sind 80.000 Menschen in der Region Santa Catarina obdachlos. Mindestens 97 Menschen kamen laut Zivilschutz durch den heftigen Regen, Überschwemmungen und Murenabgänge ums Leben. 19 werden noch vermisst. Und nun zum Wetter.
Morgen am Vormittag teils nebelig, teils sonnig in Österreich, am Nachmittag im Süden Schneefall und auch sonst zunehmend bewölkt. Besonders in Niederösterreich und Wien kommt morgen kräftiger Südostwind auf. Die Höchstwerte liegen zwischen minus 2 und plus 6 Grad. In der Nacht auf Samstag in der Osthälfte Österreichs Schneefall oft bis in tiefe Lagen. Am Samstag selbst wechselhaft mit Schnee- und Regenschauern, ab und zu aber auch schon sonnig. Und es sollte mit lebhaftem Südwind nirgends mehr frostig bleiben. Auch am Sonntag unbeständig und noch etwas milder. Zur Großwetterlage. Ein Tief über dem westlichen Mittelmeer führt besonders auf den Balearen, auf Korsika und Sardinien, in Italien, Slowenien und Kroatien zu kräftigem Regen. In Oberitalien kann es schneien. Unbeständiges Tiefdruckwetter auch von Portugal über Frankreich und die britischen Inseln bis Skandinavien. Ein Hoch über dem Schwarzmeerraum beeinflusst ganz Osteuropa mit ruhigem, teils sonnigem, teils nebeligem Wetter. Die höchsten Temperaturen liegen zwischen minus 10 Grad im hohen Norden, plus 2 bis plus 10 Grad in weiten Teilen Europas und plus 20 Grad ganz im Süden auf Malta und Kreta.
Das war der Wetterbericht von Alois Holzer. Es ist 19.05 Uhr.